Ja, wir sind ja in der Predigtreihe Römer 12 und ich finde das so praktisch. Letzten Sonntag hat Marc über die Gastfreundschaft gepredigt, sehr praktisch, herausfordernd und der Text ist auch so praktisch. Und heute geht es weiter. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Dieses Bild habe ich gemacht, als wir im Einsatz waren auf den Philippinen. Das ist ein kleiner Philippiner. Dort gelten die Hunde, in den Philippinen gelten die Hunde ähnlich wie zu biblischen Zeiten als so die Abschaum. Ja, also die Aasfresser, die meisten. Es gibt in den Städten schon auch Schoßhündchen, aber das sind so die Streuner. Und deshalb gefällt mir irgendwie das Bild noch. Ich weiß nicht, was der Bub da wollte, aber irgendwie finde ich das noch schön. Segnet, die euch verfolgen. Manchmal rennen einem ja die Hunde nach und kläffen. Ja, das Wort segnen. Was ist denn segnen? Hier ist es nun eine Berührung. Das ist ja auch Sprache. Und segnen ist eigentlich immer eine Mitteilung. Ich finde es schön, wie es im Romanischen ausgedrückt wird, Benedi. Ist eigentlich genau wörtlich übersetzt vom Griechischen. Im Griechischen heißt es ja eulogein. Und das ist eine wörtliche Übersetzung. Eu heißt gut und logein heißt reden. Und Benedi ist das Gleiche. Also etwas Gutes reden, etwas Gutes sagen. Im Alten Testament, Baruch, ist auch interessant, wenn der Jude das Brot brach, dann sprach er dieses Wort Baruch Ata, Adonai Elohe. Das geht noch weiter, das kann ich dann nicht auswendig. Und interessant, es tönt ja fast komisch, wenn es heißt, gesegnet sei Gott. Aber es ist dieses Wort. Aber es wird übersetzt mit gelobt sei Gott. Und hier merken wir das Wort Baruch oder Barach und das Wort Eulogein. Heißt nicht nur segnen, sondern es heißt auch loben. Das ist eigentlich vom biblischen Wort genau das Gleiche. Wenn wir ein Lob aussprechen, dann ist das nichts anderes als ein Segen. 1. Petrus 3 auch heißt, wie übersetzt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir würden nie übersetzen, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber es ist das gleiche Wort. Es ist das gleiche Wort, auch im Griechischen. Segnen ist etwas, das zu Gott passt. Ja, Gott ist ein segnender Gott. Wenn wir hier schon ganz am Anfang in der Bibel schauen, dann sehen wir, was Gott alles gesegnet hat. Gott hat zum Beispiel die Meerestiere und die Vögel gesegnet, 1. Mose 1, 22, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Oder Gott hat im nächsten Kapitel den siebten Tag gesegnet, also den Schabbat. Wir feiern ja den Sonntag. Den siebten Tag gesegnet und er heiligte ihn. Heilig heißt abgesondert von den anderen, speziell. Das war der Segen für den Sonntag, dass er eben speziell ist. Gott hat ihm diesem Tag eine Zusage gemacht. Du bist ein besonderer Tag. Gott hat an diesem Tag geruht und du, siebter Tag, sollst ein Ruhetag sein. Das ist der Segen, dieser Zuspruch. Und Gott segnete auch den Menschen natürlich, das steht im Kapitel 2 und in Kapitel 5. Hier steht es sehr schön ausgedrückt, als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Adam. Adam ist im Hebräischen ähnlich, Adama ist die Erde und Adam ist der Mensch, der Irdische, aus Erde gemacht. Erde bist du und sollst zu Erde werden. Adam ist eigentlich Erde, Adama. Gott hat ihn so genannt. Gott segnet, was er gemacht hat. Und warum segnet er es? Einfach ist, er hat es so gemacht und es war gut und Gott macht der ganzen Schöpfung von Anfang an ein Kompliment. Es war sehr gut. Tov Me'od auf Hebräisch. Sehr gut. Gott segnet. Das ist sein Wesen. Gott segnet, auch wenn es die Menschen nicht oder die Tiere nicht verdient haben. Den Segen muss man sich nicht verdienen. Gott hat die Schöpfung nicht erst gesegnet, nachdem sie sich bewährt hat. Gott hat den Menschen nicht erst gesegnet, nachdem er gute Dinge gemacht hat, sondern Gott hat von Anfang an gesegnet. Das ist unser Gott. Er ist ein Gott, der Komplimente macht, der segnet, der gute Dinge zusagt. Ich könnte auch sagen, jedes Kind ist eigentlich von Gott geschaffen, von Gott gesegnet. Und jedes Kind, so wie es auf die Welt kommt, hat eigentlich schon den Zuspruch Gottes, den Segen Gottes. Kinder sind ein Segen, steht ja in der Bibel, in den Psalmen. Aber der Segen kann auch verhindert werden. Ungehorsam blockiert den Segen. Als das Volk Israel von seiner Wüstenwanderung ins Land hineinkam, dann war etwas vom Ersten, dass sie etwas im Norden von Israel oder in der Mitte gab es diese Berge Ebal und Gerizim. Und das Volk stand da und vom einen Berg wurde der Segen ausgerufen und vom anderen Berg wurde der Fluch ausgerufen. Und dort, das ist ganz eindrücklich zu lesen im Buch Josua, dort steht, wenn ihr das tut, was Gott für euch vorgesehen hat, dann werdet ihr gesegnet sein. Aber wenn ihr alles andere tut als das, was Gott möchte, dann wird der Segen eben verwehrt. Dann gibt es Fluch. Was ist denn Fluch? Im Romanischen ist es genau das Gegenteil von Segen. Und das ist auch schlecht reden. Schlechtes Reden, einen schlechten Wunsch, ein Schimpfwort, eine Verwünschung, das kennen wir ja auch vom Märchen, von der, mit der Nadel, die sich da gestochen hat, das Dornröschen, genau, oder? Das war dann die böse Patentante, die eine Verwünschung ausgesprochen hat. Das ist jetzt ein Märchen, aber die Verwünschungen, die gibt es tatsächlich. Und Fluch gibt es tatsächlich. Ja, flucht denn auch Gott? Auch Gott spricht tatsächlich Flüche aus. Ist noch erstaunlich, oder? Wenn wir lesen hier, da sprach Gott zu der Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh dem Felde, weil du das getan hast. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme der Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Das ist interessant, nicht der Mensch hier, sondern der Erdboden sei verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Aber es geht dann noch weiter. Im Kapitel 4 kommt der erste Brudermord, Kain und Abel. Und dann sagt Gott zu Kain, dem Mörder, und nun sollst du verflucht sein. Der erste Mensch, der einen Fluch auf sich geladen hat, vom Erdboden weg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Und nun sehen wir der Unterschied. Ich habe gesagt, Segen ist unverdient. Seid ihr einverstanden? Segen ist grundsätzlich unverdient. Gott will segnen. Fluch ist immer verdient. Wir lesen keinen Fluch von Gott, den die Menschen nicht verdient hätten. Das ist der Unterschied. Der Segen ist einfach so. Aber Gott hat nie ein Wesen, einen Menschen oder irgendjemand einen Fluch ausgesprochen ohne triftigen Grund. Fluch, dieses Wort der Verwünschung quasi, ist immer eine Sanktion, ist immer eine Einschränkung, eine Strafe. Für Adam war es die Strafe, dass wenn er arbeitet, dass Ertrag, Aufwand und Ertrag nicht mehr zusammenstimmt. Kennen wir. Nicht nur die Bauern. Jetzt gerade die Bauern mit dem, ich weiß nicht, wie ihr da mitgelitten habt in der Herrschaft mit den Weinbauern, das war schon hart. War zwar ein schönes Bild, all die Kerzen, die da in den Weinbergen brannten, aber wenn man sieht, wie ein Frost einfach alles in einer Nacht zerstören kann, die ganze Hoffnung auf die Ernte, das ist der Fluch vom Sündenfall eigentlich, der immer noch nachwirkt. Und auch wenn die Menschen technisch so viel machen können, wir sind immer noch abhängig von Gott. Das ist die Auswirkung. Also Fluch ist immer verdient. Und Fluch ist etwas, was den Menschen Grenzen setzt, dass er sich nicht noch selber kaputt macht. Das sehen wir schon im Sündenfall, dass Gott dann das Leben des Menschen begrenzt hat, dass er stirbt und dann den Erfolg begrenzt hat. Später hatte er bei Noah die Lebensjahre begrenzt auf 120 Jahre. Gott musste dem Menschen immer wieder Grenzen setzen. Gott, das ist ja eigentlich nicht ein Segen. Ein Segen ist ja, wenn man jemandem das Gebiet erweitert. Aber da musste Gott einschränken. Das ist eigentlich der Fluch. Wenn wir die Wirkung anschauen von Segen und Fluch, noch einmal hier zum Segen. Beim Segen ist die Auswirkung fruchtbar und mehret euch bei den Meerestieren, bei den Vögeln oder auch bei Noah steht es so, die 8 Menschen, die da gerettet wurden, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das ist die Auswirkung des Segens. Wenn Gott segnet, dann hat das konkrete Auswirkungen. Dann passiert da etwas. Und Segen wird weitergegeben. Wunderschön ist das auch ausgedrückt bei Abraham. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen. Und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich zu einem großen Volk machen, sagt er auch. Das sind alles Auswirkungen dieses Segens. Und der Segen geht sogar noch weiter. Der ist wie vererblich. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wunderbar. Oder wer dich segnet, wird gesegnet sein. Wer dir flucht, der wird verflucht sein. Also hier sehen wir einfach diese starke Wirkung auch. Wenn wir sehen, bei den Erzvätern, Abraham hat dann Isaak gesegnet, Isaak hat Jakob gesegnet, das war ja die Geschichte mit Esau und Jakob. Esau hat den Segen verspielt und Jakob hat ihn bekommen, auch noch mit List. Und die Auswirkungen sehen wir. Wobei schön ist, dass auch Esau, obwohl er den Segen, den Erstgeburtssegen nicht bekommen hat, er war nicht nur eine arme Maus. Er sagt nachher zu Jakob, ich habe mehr als genug. Das ist schön. Obwohl Esau den Segen nicht bekommen hat, wurde er doch auch ein großes Volk. Das Volk der Edomiter wurde aus ihm. Aber Jakob, er bekam den Segen des Gottesvolkes, den Segen des Bundes mit Gott. Das war das Besondere. Und dann geht es noch weiter. Jakob segnet seine Söhne. Ein wunderbares Kapitel, Ende 1. Mose. Oder zum Beispiel Ephraim und Manasse, die Söhne des Josef. Oder wenn wir lesen, dann im 4. Mose 6, 24 kann man sich gut merken. 4 mal 6 gibt 24. 4. Mose 6, 24. Was steht dort? Der Segen des Aaron. Ich finde es so schön, wie es dort steht, wie Aaron das Volk segnen sollte. Und dann steht, du sollst deinen Namen auf sie legen, damit ich sie segne. Das sagt Gott. Du, Aaron, sollst meinen Gottes Namen auf das Volk legen, damit ich sie segne. Also der Mensch ist da der Mittler des Segens. Kennt ihr den Segen auswendig des Abraham, Aaron? Versuchen wir es mal zusammen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Genau. Das ist der wunderbare Segen des Aaron. Segen hat Wirkung. Aber auch Fluch hat Wirkung. Wir sehen hier von der Schlange, dass sie auf den Bauch kriechen muss und Staub frisst das Leben lang. Und es ist so, die Schlange mit der Zunge greift ja immer in den Staub. Also die frisst mehr Staub in ihrem Leben, als dass sie Mäuse frisst. Das ist tatsächlich so. Oder dann den Fluch wegen der Mühe, dass eben der Schweiß fließt und je nachdem keine Ernte kommt, weil da irgendetwas dazwischen kommt. Unkraut oder was es dann ist. Oder auch bei Kain, wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Auch das, der diese Strafe eigentlich, diese Einschränkung für Kain. Wir lesen noch anderes von Segen und Fluch. Spannend ist die Geschichte von Bileam. Da hat der Moabiterkönig Barak Bileam geholt und hat gesagt, es kommt ein Volk aus Ägypten und die sind mir zu stark. Komm und verfluche du sie. Und hier steht, wen du segnest, der ist gesegnet und wen du verfluchst, der ist verflucht. Also dieser König wusste, wenn dieser Bileam, das war eine etwas schillernde Persönlichkeit, irgendwie kannte er Gott, hat mit Gott geredet, aber er musste auch sonst irgendwie magische Kräfte gehabt haben. Er musste dann segnen, er durfte nicht fluchen. Die Geschichte geht dann noch ziemlich schwierig aus, aber es ist so, Segen und Fluch hat Auswirkungen. Oder eine ganz krasse Geschichte ist beim Propheten Elisa. Dort steht nämlich, dass als er da in ein Dorf kam, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus, das war eine Stadt, und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, Kahlkopf, komm doch herauf, Kahlkopf, komm doch herauf. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Also das ist ein krasses Beispiel, dass ein Fluch wirklich eine Wirkung hat. Ein Fluch im Namen Gottes. Flüche haben immer eine zerstörerische Wirkung. In unserer Gegend kommt auch Voodoo immer mehr auf. Das ist so eine Zauberei, die von Afrika oder von den Fidschi-Inseln wird das stark praktiziert. Und es kommt auch bei uns immer mehr auf, diese Voodoo-Püppchen, wo man einen Menschen einen Fluch auflegt. Und das ist nicht einfach harmlos. Das ist das eine, aber auch alltägliche Flüche. Wir brauchen ja, für Fluchen brauchen wir den eben Kraftausdrücke, oder? Das ist das Wort für Fluchen. Kraftausdrücke sind ja häufig eine Verwünschung, wo man sich selber verwünscht. Also dieses wüsteste Gebet, das es gibt, Gott verdamme, ist ja auch eine Verwünschung gegenüber sich selber. Und diese Verwünschung, wenn ein Mensch sich immer wieder so verwünscht, das hat natürlich seine Auswirkungen, keine Frage. Flüche haben Auswirkungen, aber auch wenn wir andere verfluchen. Oft kommt ja ein Fluch aus deinem Ärger heraus. Da ist einer, der, jetzt fährt der wieder nur 50, wo man 80 könnte und dann geht die Galle hoch. Und dann kommen so irgendwelche Worte, hoffentlich hört es der andere nicht. Oder auch in der Familie, wo man sich am nächsten ist, wie schnell, wenn man sich so aufregt, du ihr Saugofe, das ist ein Fluch. Das sind nämlich keine Schweine, keine Sauen, sondern das sind Geschöpfe Gottes. Flüche haben ihre Wirkung. Am schlimmsten ist es immer da, bei den Menschen, die einem am nächsten sind, da ist die Schamgrenze auch am niedrigsten, dass man das dann auch rauslässt, was da im Herzen drin ist und im Herzen sind die bösen Gedanken, sagt Jesus. Wenn man sagt, du Trottel, du Missgeburt, oder dann kommen so ziemlich große Tiere oder irgendwelche Körperteile, was man einander da alles anhängt, Flüche. Wisst ihr, das Problem ist, das kleine Kind glaubt das. Und wenn ein kleines Kind das immer wieder hört, oder auch ein größeres, du bist nichts, du bist so ungeschickt und aus dir wird nichts und das kannst du sowieso nicht, das hat seine Auswirkungen. Und das merkt man dann, wenn Menschen zum Glauben kommen in der Seelsorge. Das sind Menschen, die zum Glauben kommen, die eigentlich alle Voraussetzungen haben, aber da ist etwas blockiert, die können sich nicht entfalten. Die sind so schüchtern und so irgendwie verknarzt und erdrückt. Und dann kommt häufig zum Vorschein, wir beten dann häufig, Jesus, zeig du, was da ist. Und dann kommen so Flüche zum Vorschein, die schon als Kind immer da waren. So diese negativen Botschaften, das Kind glaubt das, weil das kommt ja von Autoritätspersonen, von Eltern, von Lehrern. Oh, die Lehrer, die werden ja von den kleinen Schülern angebetet fast. Und wenn dann der Lehrer sagt, du bist ein Nichtsnutz oder irgend so etwas oder das ganze Mobbing auf dem Schulhof ist ja so schlimm, was läuft, wie die Kinder einander auch fertig machen. Man will doch dazugehören. Und was man da alles immer hört, du stinkst und so weiter, Flüche. Und die haben ihre Wirkung. Und hier steht, wir sollen nicht fluchen. Wir sollen grundsätzlich nicht fluchen. Muss ich gerade mal schauen, ob ich das... Ja, ich lasse mal das stehen. Ist etwas schöner als das vorher. Warum? Fluchen, negative Botschaften gegenüber anderen Menschen aussprechen, das gehört einfach nicht zu Menschen, die zu Jesus gehören, das passt nicht zu Jüngern Jesus. Es steht in Galater 3, Jesus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Der Fluch war ja, wenn du das alles tust, dann bist du gerecht und wir schaffen es nicht. Und das ist der Fluch. Du musst dich anstrengen, du musst noch mehr. Und Jesus hat uns losgekauft. Das heißt, er selber hat den Preis bezahlt. Er selber hat das Gesetz vollkommen eingehalten und schlussendlich hat er sich kreuzigen lassen, hat er sich umbringen lassen, hat die Strafe für die Sünde auf sich genommen, damit wir befreit sind von diesem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus ist zum Fluch geworden für uns. Er hat den Fluch auf sich leiblich, psychisch auf sich genommen, damit der Fluch von uns weg ist. Der Fluch, ich muss mir Mühe geben, damit ich überhaupt Gott genüge. Nein, Jesus hat das für mich getan. Das ist der große Segen. Wir sind so gesegnet. Wir sind gesegnet mit allem Reichtum in der himmlischen Welt. Wir sind gesegnete Menschen. Und deshalb steht, wir sollen überhaupt nicht fluchen. Ja, aber ist ja komisch, mir in den Sinn gekommen. Es steht doch in 1. Korinther, ganz am Schluss, der letzte Satz, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, sei er verflucht. Was sagt ihr, Paulus? Spannend ist, es ist schlecht übersetzt. Es ist nämlich ein anderes Wort. Es ist nicht das Wort im Griechischen für fluchen, sondern Anathema heißt eigentlich dem Gericht Gottes übergeben. Ja, das stimmt natürlich. Wenn jemand keine Beziehung zu Jesus hat, wer Jesus nicht annimmt, akzeptiert als seinen Herrn, der steht schon unter dem Gericht Gottes. Jeder Mensch steht von Natur aus unter dem Gericht Gottes, weil wir nicht so leben können, wie wir sollten, weil diese Vollkommenheit, die Gott von uns will, nur ein vollkommenes Wesen kann Gott in die Augen schauen. Ein Mensch oder ein Wesen, das nicht vollkommen ist, wird Gott nie in die Augen schauen können. Und wir können von Natur aus Gott nie in die Augen schauen. Jeder Mensch, der Gott von Angesicht sieht, wird vergehen, steht schon im Alten Testament. Und nur wenn wir in Jesus diese Vollkommenheit seine Vollkommenheit im Glauben für uns annehmen. Das ist der Segen. Und deshalb steht es so, nur wer Jesus angenommen hat, wer ihm voll vertraut, wer ihn liebt, nur der steht nicht unter diesem Gericht. Alle anderen Menschen stehen unter diesem Gericht. Und das ist ja die schwere Botschaft, die so schwierig ist, den Menschen zu vermitteln, weil das niemand gern hört. Der Humanismus sagt, der Mensch ist im Kern gut, aber das ist die schönste Lüge. Es ist eine Lüge, es ist zwar wunderschön und tönt gut, aber es ist eine Lüge. Der Mensch, die Bibel sagt, der Mensch ist von Natur aus von Gott getrennt und kann Gott so nicht begegnen. Und deshalb ist Jesus so ein Segen, weil er diesen Fluch weggenommen hat und weil er uns den Segen, nämlich seine Vollkommenheit, schenkt. Wir sollen auch die Feinde nicht verfluchen. Wir sollen selbst die Feinde segnen. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht sie nicht, steht in der Bergpredigt. Hier habe ich es aus Lukas. Segnet und flucht nicht. Segnet die, die euch verfolgen, euch fluchen, betet für die, die euch Böses tun. Das sind zwei Worte. Gerade die, die uns Mühe machen. Oh ja, das ist manchmal eine Herausforderung. Menschen, die einem so Mühe machen, dann kommen so manchmal so Gedanken, oder? Was man dem so wünschen würde, jetzt gerade. Kennt ihr auch, oder? Ja, dass es ihn beißt und sein Arm immer etwas zu kurz ist, zum Beispiel, oder irgend sowas. Ne? Ja, so böse sind wir im Herzen. Jedenfalls ich hier vielleicht nicht, aber ich schon. Aber hier steht, dass wir auch unsere Feinde nicht verfluchen sollen, sondern unsere Feinde segnen sollen. Gerade die mühsamen Leute, was brauchen die? Die brauchen Erlösung. Die brauchen Jesus. Und deshalb sollen wir ihnen nicht Schlechtes wünschen, sondern wir sollen ihnen wünschen, dass Gott ihnen begegnet. Und wenn Gott ihnen begegnet, dann ist das auch ein richtender Gott, der ihnen aufzeigt, du bist ein Sünder, du brauchst Umkehr. Aber dann begegnet er ihnen auch als gnädiger Gott. Du darfst an Jesus glauben, du darfst neu werden, du darfst Vergebung erhalten und vollkommen werden. Wir sollen immer segnen. Wir haben keinen Grund, irgendeinen Menschen zu verfluchen. Und es ist nicht richtig, wenn wir den Kindern, wenn sie ungeschickt sagen, ach, was bist du für ein ungeschickter Trottel? Nein, das ist ein Fluch. Das gehört nicht ins Vokabular eines Christen. Was ich sagen darf, ich darf das Verhalten des anderen kritisieren. Was du hier gemacht hast, das ist absolut nicht akzeptabel. Klar darf ich das. Das will ich nicht, dass du mich so behandelst. Das will ich nicht, dass du so tust. Das dürfen wir. Und da dürfen wir messerscharf, wir dürfen einander korrigieren, wenn es ums Verhalten geht. Aber schieß nicht auf die Person. Weil sobald wir auf die Person schießen, dann ist das ein Fluch ausgesprochen. Und eine Verwünschung. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass wir es lernen. Ja, wir müssen nicht immer alles nur zu allem Ja und Amen sagen und immer nur lieb, lieb. Nein, wir dürfen ganz klar sagen, wir haben ja auch einen Erziehungsauftrag gegenüber den Kindern zum Beispiel. Klar sollen wir da korrigieren. Klar sollen wir da. Wir sollen einander auch ermutigen, aber auch ermahnen. Das gehört dazu. Aber nur auf das Verhalten. Nicht auf die Person. Wenn es auf die Person geht, dann nur segnen. Du bist geliebt. Oder, ach, wir sollten viel großzügiger sein. Im Komplimente machen. Ich habe das schon schön gefunden, auch gestern im Frauensnün. Ich war ja am Schluss auch noch da, zum etwas wieder alles in Ordnung bringen und habe mich dann auch noch durch Schlaraffenland gefressen mit all den Kuchen. War super, war wirklich gut. Und diese Atmosphäre der Wertschätzung, da wurde nicht geflucht, da wurde gesegnet. Und das ist gut. Das ist einfach gut, es tut uns auch gut. Wir brauchen auch diesen Segen. Gott hat uns reich gesegnet. Und das ist auch der Abschluss. Warum sollen wir segnen? Es ist ganz einfach, hier steht es, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erben werdet. Hey, wir sind die gesegnetsten Menschen, die es überhaupt gibt. Gott hat uns reich beschenkt und gesegnet und wir werden einmal in der Herrlichkeit bei Jesus, werden wir einen Segen ererben, da wird uns das Kinn bis zum Knie runterhängen. Das wird so extrem viel sein. Das wird so viel sein, da werden wir so staunen. Wir sind gesegnet, wir sind beschenkt, wir müssen doch nicht geizen mit Segnen. Segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr seinen Segen erbt. Amen.